Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Von wegen Verteidigung. Die NATO, ein westliches Bedrohungsbündnis. So sieht es Russland. Ein Thema dieser Sendung. Außerdem im Programm rassistische Anfeindungen gegen das Volk der Samen in Schweden und bürokratische Probleme bei Führerschein-Nachprüfungen von Senioren in den Niederlanden. Einsätze im Irak und in Afghanistan sind die Themen beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister, das heute in Brüssel nach 2 Tagen zu Ende geht. Uns interessiert an dieser Stelle, wer bei der NATO mit am Tisch sitzt. Unter anderem Vertreter Montenegros, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens. Um nur einige der Länder zu nennen, die dem Militärbündnis im Zuge seiner Osterweiterung beigetreten sind. Teilweise zum eigenen Schutz vor einer befürchteten Invasion Russlands, so wie in der Ostukraine. Aber wie immer im Leben ist alles eine Frage der Perspektive. Und aus eben jenen verschiedenen Perspektiven betrachten wir die NATO diese Woche in Europa heute. Jetzt der russische Blick, aus dem das selbsternannte Verteidigungsbündnis ein Bedrohungsbündnis bleibt. Erst recht wegen der Ostexpansion. Aus Moskau der Bericht von Tilko Gries.
Die Gegner heißen Vesbaria, Lubenia und Veschnuria im angrenzenden Westen. Deren Truppen sind in das Territorium von Belarus eingedrungen und werden von dessen Armee und Russlands Truppen gemeinsam zurückgeschlagen. Das war das Szenario im Herbst 2017, das beim Großmanöver Sapat, zu Deutsch Westen, durchgespielt wurde. Zu Land, zu See und in der Luft. Das Szenario lässt den Schluss zu, dass hier ein Kampf mit der NATO geprobt wurde, die von Westen her anrückte. Die westliche Allianz wird von russischer Führung und unter der Begleitmusik der gesteuerten Medien praktisch täglich als Bedrohung dargestellt. Alexander Golz, Militärexperte in Moskau, spricht von einem Rückfall um Jahrzehnte.
Es ist ziemlich schwierig, sich vorzustellen, wie die Beziehung zwischen NATO und Russland noch schlechter ausfallen könnte. Sie ist auf das Niveau des Kalten Krieges zurückgefallen, des ersten Kalten Krieges. Vielleicht ist sie sogar noch schlechter.
Das russische Militär, so hat Präsident Wladimir Putin schon oft versichert, reagiere auf die Bedrohung.
Wir müssen heute davon ausgehen, dass die Erweiterung der NATO, die Entwicklung ihrer militärischen Infrastruktur nahe russischer Grenzen, eine der potenziellen Bedrohungen der Sicherheit unseres Landes darstellen. Deshalb hebe ich hervor, dass wir der technischen Umrüstung der Streitkräfte die allerstärkste Beachtung geschenkt haben und schenken werden.
Die staatlichen Programme, mit denen die verschiedenen Teilbereiche des russischen Militärs neu ausgestattet werden, haben nach dem Krieg mit Georgien im Jahr 2008 an Geschwindigkeit zugenommen. Die Streitkräfte sollen das Bestreben Moskaus untermauern, wieder als Weltmacht zu gelten. Der Einsatz im Krieg in Syrien ist nicht zuletzt auch ein Testfeld, um die eigenen Fähigkeiten zu verfeinern. So war in Medienberichten zuletzt viel die Rede von neuen Waffen, zum Beispiel der Drohne Achotnik, dem Kampfjet Su-57 oder U-Booten. Der Rüstungsexperte Alexander Golz bewertet die Programme als insgesamt erfolgreich, aber als weniger glänzend als in der offiziellen Darstellung. Längst nicht in jedem Fall erreichten die russischen Systeme die Modernität amerikanischer Entwicklungen.
Zumindest erhalten sie neues Gerät. Mit Sicherheit kann man die Bereiche benennen, in denen die Umrüstung realisiert wurde. Darunter ist der Austausch taktischer Raketen durch die Systeme Iskander. Ebenso die Stationierung des hochentwickelten Raketenabwehrsystems S-400, der Teilaustausch gepanzerter Fahrzeuge und Panzer und der Artillerie.
Vor Militärs in Moskau unterstrich Putin just am vergangenen 24. Dezember, als in Europa und Amerika gerade das Weihnachtsfest begann, die Zeiten hätten sich geändert. Die Sowjetunion sei oftmals noch dem Westen, besonders den USA, hinterhergelaufen.
Zum heutigen Tag sind wir in einer einzigartigen Situation unserer neuen und neuesten Geschichte. Die anderen laufen uns hinterher.
Putin gab das Startsignal für die neu entwickelte Hyperschallrakete Avangard.
Avangard. Unangreifbar für heutige und in Zukunft mögliche Systeme der Luft- und Raketenabwehr und für den wahrscheinlichen Gegner. Das ist ein großer Erfolg und ein großer Sieg.
Die Fachwelt ist sich da nicht ganz so einig. Alexander Golz.
Es wird allgemein anerkannt, dass Russland tatsächlich über bestimmte Technologien verfügt, die es in anderen Ländern nicht gibt. Aber militärisch verschaffen diese Systeme Russland keinen Vorteil.
Denn die Vereinigten Staaten könnten die Hyperschallwaffe abfangen, noch bevor die ihre Stärken ausspielen könne. Entscheidend ist das erkennbare Muster. Wenn das offizielle Moskau von der NATO spricht, sind fast immer die Vereinigten Staaten gemeint. Die europäischen Verbündeten gelten als Washingtons untergeordnete Vasallen ohne erkennbare eigene Militärstrategie. Das ist im Kern jahrzehntealtes Denken, das jedoch anders als in der Sowjetunion heute von einem finanziell gesunden russischen Staat getragen wird. Wer diesem Denken in Moskau nachspüren will, hat mit Interviewanfragen an amtierende Politiker und Militärs keine Chance. Möglich aber ist ein Gespräch mit einem Veteranen. Schreiben Sie für oder gegen Russland? Fragt Generaloberst Anton Terentjew den deutschen Journalisten vor Beginn des Gesprächs zunächst einmal misstrauisch. Es dauert einige Minuten, bis wir eine gemeinsame Basis finden. Terentjew, heute 78 Jahre alt, verantwortete den Abzug der russischen Truppen vom Gebiet der ehemaligen DDR. Im Versammlungsraum des Veteranenverbands in Moskau hängt ein großes Foto, das ihn zeigt, bevor er das letzte Flugzeug bestieg und in die russische Hauptstadt zurückflog, 1994.
Es war im Großen und Ganzen das Gefühl, dass die Sowjetunion und Russland ihre historische Mission erfüllt haben, sich und die Völker Europas vom Faschismus befreit zu haben, vor allem das deutsche Volk. Das Gefühl, seine Pflicht erfüllt zu haben. Das Gefühl tiefen Respekts gegenüber allen Umgekommenen.
Die einstige Supermacht sei herablassend behandelt worden. Während Moskau seine Soldaten abgezogen habe, seien die Amerikaner geblieben.
Man muss Russland verstehen. Russland hat seine Lektion auf brutale Art und Weise gelernt, als die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs vor Leningrad, Moskau, Stalingrad und Maikop endete. Das ist die Lehre für die Organisation der eigenen Sicherheit. Russland will nicht und wird niemals angreifen, aber es hat ein Recht auf seinen eigenen Schutz.
Die Sichtweise ist nicht stimmig, denn Russland greift an, was das Beispiel Ukraine belegt. Aber sie ist grundlegend für den Blick Moskaus auf den Westen und die NATO.
Die NATO aus russischer Perspektive im Beitrag von Tilko Gries. Morgen der polnische Blick auf die NATO und die Frage, ob die Stationierung von US-Soldaten im eigenen Land mehr Sicherheit oder mehr Risiko bringt. Es ging in dem Urteil zwar nur um einen vergleichsweise kleinen Landstrich in Schweden, es hatte aber Signalwirkung für ganz Skandinavien. Vor 3 Wochen hat das höchste schwedische Gericht entschieden, dass in besagter Region das Volk der Samen wieder selber entscheidet, wer dort jagen und angeln darf. Ganz konkret wichtig für die wirtschaftlich bedeutsame Rentierhaltung der Samen, symbolisch ein Schritt raus aus der gesellschaftlichen Benachteiligung, die das indigene Volk lange erdulden musste oder immer noch muss, auch in Norwegen und Finnland. In Schweden hat das Grundsatzurteil aber nicht nur positive Folgen für die Samen. Zum einen berichten sie davon, dass rassistische Anfeindungen zunehmen und zum anderen scheint in den samischen Gemeinden ein Machtkampf um die lukrativen Jagdlizenzen zu entstehen. Über beides jetzt der Bericht von Carsten Schmiester aus Schweden.
Es war eine lange und spannende Reise und ich bin sehr froh über das Ergebnis. Wir haben unsere Angelegenheit prüfen lassen und Recht bekommen. Das Sameby hat den Prozess vorangetrieben, damit wir die Rentierhaltung in unserem Gebiet so effektiv wie möglich betreiben können. Matti Berg ist einer von geschätzt etwa 20.000 Samen, die im hohen Norden Schwedens leben. Er ist Vorsitzender des Girjas Sameby, der samischen Girjas-Gemeinschaft südlich von Kiruna. 10 Jahre lang haben er und seine Leute gegen den Staat gekämpft, der ihnen 1993 plötzlich verboten hatte, Jagd- und Fischereirechte in ihrem Gebiet in eigener Regie zu vergeben und dafür Geld zu nehmen. Das sei Sache Schwedens als Grundbesitzer, so die Argumentation damals. Die Samen beriefen sich dagegen auf jahrhundertealte Rechte, aus einer Zeit, in der es den Staat Schweden noch gar nicht gab. 2016 gewannen sie vor Gericht den ersten Prozess, doch der Staat ging in Revision. Allerdings nur, um jetzt vor dem höchsten Gericht des Landes endgültig zu verlieren. Das war am 23. Januar. Seither haben die zunächst jubelnden Samen einiges einstecken müssen. Hassbotschaften, meist in angeblich sozialen Netzwerken und Online-Foren. Die schwedische Nachrichtenagentur TT zitiert Tiraden wie diese, frei übersetzt: Ihr ekligen Mistkerle, ich hoffe, euch ist klar, dass ihr einen Krieg angefangen habt. Einige Samen berichten von Morddrohungen. Die Polizei ermittelt. Matti Berg wirkt jetzt so, als hätte er damit gerechnet. So etwas passiert, es ist ja ständig da, unter der Oberfläche und kommt bei Sachen wie dem Urteil eben wieder hoch. Das hat in diesem Jahr die Stimmung beim Nationaltag der Samen am 6. Februar und dem traditionellen großen Markt im Städtchen Jokkmokk getrübt. Auch wenn sich dort alle bemühten, so entspannt und fröhlich wie immer zu klingen mit viel Folklore und noch mehr heiler Samenwelt, allein schon der vielen Touristen wegen. Im Interview mit Paulus Kojok, dem Vorsitzenden des samischen Regionalparlaments Sameting, klang die Sache dann aber doch etwas anders. Hass und Drohungen als Reaktion auf das Urteil richten sich gegen uns als Volk und gegen unsere Rentiere. Wir sind frustriert und enttäuscht. Was denken diese Menschen, die uns hassen und verachten und die unsere Tiere quälen? Letzteres bezog sich auf Rentiere, die von Unbekannten auch schon vor dem aktuellen Urteil misshandelt worden sind. Vielleicht sogar von anderen Samen? Das ist weder bewiesen noch ganz auszuschließen. Schwedische Medien berichten nämlich von Samen, die eben nicht Mitglieder der insgesamt 51 Sameby-Gemeinschaften in Schweden sind und die nun um ihre Jagd- und Fischereirechte fürchten, die Angst haben, dass diese Rechte künftig an zahlungskräftigere Interessenten vergeben werden könnten. Das Urteil hat offenbar auch zu internen Spannungen geführt, die aber in keinem Verhältnis zum öffentlichen Shitstorm stehen. Auf ihn ging am Nationaltag auch Schwedens stellvertretende Regierungschefin Isabella Lövin ein. So froh ich bin, heute hier zu sein, so wütend und aufgebracht bin ich über den Rassismus und die Drohungen und Hassbekundungen, die Samen nach dem Girjas-Urteil aushalten mussten. Deshalb will ich betonen, dass es unsere Pflicht ist, gemeinsam zu widersprechen, denn Hass und Rassismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Das war vor 100 Jahren noch anders. Damals waren die Samen ausgegrenzt. Ihre Sprache wurde an Schulen nicht gesprochen, ihre Kultur wurde unterdrückt. Viele Schweden schämen sich heute dafür und stellen sich nun mit öffentlichen Solidaritätsbekundungen gegen die antisamische Hetze. Allen voran der König. Carl Gustav war mit Königin Silvia demonstrativ zum Nationaltag in den hohen Norden gereist und er versuchte in Jokkmokk Wogen zu glätten und gleichzeitig ein klares Zeichen zu setzen. Ich finde es spannend und schön, hier zu sein und den Samen Respekt zu erweisen, ihrer Kultur, die wir weitertragen wollen. Das ist mir wichtig.
König Carl Gustav im Beitrag von Carsten Schmiester aus Schweden. Dort berichten Samen über Anfeindungen, nachdem sie kürzlich in einem Grundsatzurteil die Jagdrechte in ihren Herkunftsgebieten zugesprochen bekommen haben. Er wollte auf eine Kreuzung fahren, übersah ein anderes Auto und es krachte. Der Unfall, den der britische Prinz Philip im Januar 2019 mit damals 97 Jahren verursachte, ließ auch in Deutschland eine alte Frage neu aufkommen. Die Frage, wie fahrtauglich Senioren noch sind und ob sie verpflichtend eine Prüfung oder eine gesundheitliche Untersuchung ablegen sollten, um ihren Führerschein behalten zu dürfen. Klares Nein damals von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Ich setze auf die Eigenverantwortung. Ein 21-Jähriger kann genauso einen schlimmen Unfall machen und auslösen wie ein 81-Jähriger.
Eine andere Statistik bringt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft ins Spiel. Demnach sind Menschen ab 75 überdurchschnittlich oft Verursacher, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind. Fest steht, während das Autolobbyland Deutschland bei solchen Themen in der Diskussion verharrt, bitten die meisten anderen europäischen Staaten ältere Autofahrer schon längst zum Führerscheincheck. Die Niederlande zum Beispiel. Allerdings kommt dort die zuständige Behörde gerade nicht hinterher und bremst damit vor allem Senioren im Grenzgebiet aus. Ludger Katzmierzak berichtet.
Luc van Deventer wohnt in Beek, einem kleinen Örtchen direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Das große Einkaufszentrum im niederrheinischen Kranenburg ist mit dem Auto in 10 Minuten zu erreichen. Vom Metzger über den Bäcker bis hin zu den großen Discountern, Drogerien und Schuhmärkten gibt es hier so ziemlich alles, was auch das niederländische Konsumentenherz begehrt.
Oh, das ist schon dichtbei und graag winkelen.
Es ist so schön nah dran. Ich gehe gerne in Kranenburg oder in Kleve einkaufen. Die Natur ist sehr schön und natürlich tanke ich da. Na klar, denn Benzin ist in Deutschland bis zu 25 Cent pro Liter günstiger als in den Niederlanden. Einer von vielen Gründen für Van Deventer, um mal eben bei den Nachbarn vorbeizuschauen. Doch seit einem halben Jahr ist der 85-Jährige nicht mehr selbst nach Kranenburg oder Kleve gefahren.
Nicht mit meinem eigenen Auto.
Nicht mit meinem eigenen Auto, aber mit meiner Tochter. Die hat mich mitgenommen.
Mach ich mal Tami.
Selbst darf der Witwer nicht fahren, weil sein Führerschein abgelaufen ist. Ab einem Alter von 75 Jahren müssen niederländische Senioren ihren Reibeweis alle 5 Jahre verlängern lassen und sich dafür einem Gesundheitscheck unterziehen. Doch die dafür zuständige Behörde, das Zentrale Büro für Fahrtauglichkeitsnachweise CBR, kommt vor lauter Anträgen mit der Bearbeitung nicht nach. Minair van Deventer wartet nun schon seit Juli auf einen Bescheid. Immer wieder habe ihn das CBR vertröstet. Die Computer seien umgestellt worden, argumentiert das Amt. Außerdem fehle es an Personal für die Untersuchungen. Rund 85.000 Niederländer sind von dem Bearbeitungsstau betroffen. Darunter auch Ton van Kesteren aus Ooi, einem Nachbardorf von Beek. Der 75-Jährige zeigt wenig Verständnis für die Behäbigkeit der Behörde.
Man kann natürlich voraussehen, wie viele Leute kommen. Es gibt einfach eine Geburtsstatistik. Und dann kommt jetzt eine blöde Ausrede von, die Computerumstellung macht das alles. Ich glaube das nicht.
Damit die betroffenen Antragsteller trotzdem Auto fahren dürfen, hat die Regierung eine Ausnahmeregelung zugestimmt. Für eine Übergangszeit behalten die abgelaufenen Führerscheine ihre Gültigkeit. Allerdings nur im Inland. Sobald Ton van Kesteren die Grenze passiert, ist er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Der aktive Rentner fühlt sich in seiner Mobilität eingeschränkt und spricht von Altersdiskriminierung. Es sei mal wieder typisch, dass die Beamten in Den Haag bei ihren Entscheidungen nicht an die besondere Situation in den Grenzregionen dächten, ärgert sich van Kesteren.
Das sind meistens auch die gesundere Leute oder die Familien haben und dann richtige Beziehungen haben in Deutschland oder in anderen Ländern. Und die möchten natürlich nicht eine Ausnahme bekommen, nur im eigenen Land, beim eigenen Friseur oder was auch. Ich gehe gerne in Kranenburg zum Friseur.
Das van Kesteren sich an die niederländischen Medien gewandt hat, scheint zu fruchten. Sowohl er als auch Luc van Deventer haben in diesen Tagen ihren Verlängerungsbescheid erhalten. Doch noch immer warten tausende Senioren in den Niederlanden darauf, endlich wieder über die Grenze fahren zu dürfen.
Und berichtet hat darüber Ludger Katzmierzak. In Großbritannien übrigens müssen Menschen über 70 ihre Fahrerlaubnis alle 3 Jahre verlängern lassen. Prinz Philipp hat seinen Führerschein kurz nach seinem viel diskutierten Unfall freiwillig ganz abgegeben. Die Revolution von oben ist abgeblasen. Der Theologe Daniel Bogner zum Papstschreiben Geliebtes Amazonien. Ein Thema gleich in der Sendung Tag für Tag. Europa heute geht damit zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.